Meine lieben Geschwister, auch ich grüße euch herzlich. Weiterzumachen in der Betrachtung im Evangelium Lukas. Wir sind im Kapitel 9. Wir werden gleich den Text hier eingeblendet bekommen von der Technik. Ich hoffe, das klappt. Genau, bevor wir den Text lesen, möchte ich ganz kurz zurückkommen auf meine letzte Predigt. Da ging es ja um Josef, um sein Leben als Typus auf Christus. Ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen. Ich hatte nämlich maßlos überzogen. Ich hatte im Nachgang wirklich Unruhe in mir. Der eine oder andere mag sich vielleicht sogar geärgert haben. Deshalb bitte ich hier an der Stelle um Vergebung. Was ich einfach wirklich nicht will, ist, dass dadurch Gottes Wort in den Hintergrund gerät. Also bitte seht es mir nach. Wir sind in Lukas Kapitel 9, ab Vers 57, lesen wir gemeinsam diesen Text. An der Stelle danke Sebastian für die Einleitung und das Beispiel von Elisa. Wir werden hier gleich drei potenzielle Nachfolger kennenlernen oder sehen. Ich betone potenziell, weil aus dem Text, ich greife jetzt schon ein bisschen vor, nicht hervorgeht, dass sie Nachfolger wurden. Also wenn man so will, geht es hier um Nachfolge, aber als Negativbeispiel. Wie sollten wir es nicht tun? Wie funktioniert Nachfolge nicht? Ihr wisst ja, wir Menschen lernen manchmal auch aus Negativbeispielen. Ja, wenn irgendwas schief läuft und wir erkennen das, und lernen daraus, wie es richtig geht. Ist ja dann immer ganz gut. Also lesen wir den Text. Lukas 9, 57 bis 62. Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm: Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Höhlen, und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Er sprach aber zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer: Ich will dir nachfolgen, Herr. Vorher aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug legt oder gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Ich bitte, dass ihr euch vor dem Herrn neigt und wir wollen noch mal kurz beten. Herr, wollen dir von ganzem Herzen danken jetzt für diesen Abschnitt aus deinem lebendigen Wort. Danke für diese Begegnungen, die du mit Menschen hattest. Danke, dass sie uns überliefert sind und wir daraus lernen können. Herr, um das richtig einzuordnen, zu verstehen, brauchen wir deine Hilfe. Und wir beten einfach, dass dein guter Geist beim Reden und Hören Gnade schenkt und dass das, was du sagen willst, ankommt in unseren Herzen und ja entsprechende Veränderung bringt nach deinem Willen. Amen. In der letzten Predigt, um den Text jetzt etwas einzuordnen, hatten wir im Vers 51 gelesen: Es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Also Jesus Christus war in der Phase seines Dienstes, dass die Reise nach Jerusalem anstand. Er wusste, er steht kurz davor, sein Werk, das Heil für uns Menschen, am Kreuz zu vollbringen. Und um das möglich zu machen, musste er nach Jerusalem. Und er schlägt also diesen Weg ein. Er ist auf diesem Weg nach Jerusalem, und der Herr Jesus weiß genau, was ihm bevorsteht. Vielleicht ein paar Stationen, nur kurz, damit wir das ein wenig nachvollziehen können. In Johannes Kapitel 12 wird uns berichtet, dass Jesus beim Einzug nach Jerusalem von der Menge bejubelt wurde. Nicht? Eine besondere Situation, wir feiern das auch unter dem Begriff Palmsonntag. Das Traurige an der ganzen Geschichte ist aber, dieser ganze Jubel, der war doch sehr oberflächlich. Und der Herr Jesus wusste ganz genau, diese gleiche Menge, die jetzt gerade jubelt, die wird kurze Zeit später mindestens genauso laut schreien, aber dann kreuzige ihn. Jesus wusste, wenn ich nach Jerusalem komme, da ist die Elite des Landes, da ist die religiöse Elite, da sind die Hohenpriester, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, sie werden mich ablehnen. Ja, sie werden einen Weg suchen, um mich zu töten. Sie werden das ganze Volk gegen mich aufwiegeln. Ja, Jesus wusste auch, dass er auf dem Ölberg sitzen wird, nach Jerusalem rüberschauen wird mit seinen Jüngern und wird über Jerusalem klagen. Nicht? Lukas 13 werden wir sicherlich in einer der nachfolgenden Predigten genauer darüber hören. Er wusste, es wird einen Gebetskampf in Gethsemane geben, wo er allein ringt, wo sein Schweiß wie Blutstropfen auf den Boden fällt. Er wusste um die Verleugnung des Petrus. Alles das stand ihm bevor. Und er wusste auch, dass letztendlich alle Jünger ihn verlassen werden und davonlaufen werden. Die Misshandlung, der Spott, der Hohn, die Verachtung, all diese Dinge, die auf ihn einströmen werden, auf ihn einprasseln werden, alles das wusste der Herr Jesus. Und natürlich wusste er, dass er am Kreuz sterben wird. Er schlägt also diesen Weg nach Jerusalem ein. Und während sie also da auf diesem Weg sind, seine Jünger um ihn, geschieht das, was wir jetzt hier lesen. Vers 57. Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Einer spricht Jesus Christus hier an, sein Name wird nicht genannt. In Matthäus 8, in der Parallelstelle, lesen wir, es war ein Schriftgelehrter, also ein Gesetzeslehrer. Kein unbedeutender kleiner Bauer, sondern schon jemand, der etwas auf sich hielt. Wisst ihr, was mir als erstes hier auffällt, ist der Satz, mit dem er Jesus anspricht. Schaut doch mal bitte mit mir gemeinsam genau hin. Es sprach einer zu ihm, zu Jesus, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Satzbau. Ich steht ganz vorne, Herr steht ganz hinten. Das hat mir schon viel gesagt. Da ist ein Mensch, der sehr selbstsicher ist, der irgendwie ziemlich genau weiß, was er will. Der weiß, wann er etwas tut, was er tut, er entscheidet einfach selber. Es muss jemand gewesen sein, der auf das Diesseits fixiert war. An der Antwort des Herrn Jesus werden wir das gleich noch genauer erkennen. Er war irdisch verhaftet. Vermutlich jemand, der aus der Nachfolge des Herrn Jesus Profit schlagen wollte. Ihn beschäftigte offensichtlich die moderne Frage von heute. Viele Menschen fragen sich ja, wenn ich Christ werde, was bringt es mir? Wenn ich diesen Dienst tue, was bringt es mir? Eine typische Frage, die ständig die Köpfe und die Herzen beschäftigt. Ziemlich sicher war es aber ein Mann mit oberflächlicher Begeisterung. Jesus Christus holt ihn mit seiner Aussage zurück auf den Boden der Tatsachen. Ja, er hatte eine Begeisterung. Ja, er strömte auf Jesus ein. Aber das war offensichtlich alles oberflächlich. Ich musste dabei an das Volk Israel im Alten Testament denken. Da gibt es mehrfach die Situation, ich möchte nur zwei erwähnen, einmal, als Mose auf dem Berg Sinai ist, Gott mit Mose spricht und ihm die Gesetzesordnungen und die Gebote gibt, später die Gebotstafeln. Mose ist also auf dem Berg, Gott sagt ihm das, Mose kommt herunter, spricht zum Volk und sagt, der Herr hat gesagt, und dann gibt Mose alles weiter, was Gott ihm aufgetragen hat. Wisst ihr, was das Volk sagt? 2. Mose 24, 7. Als Mose das Buch des Bundes vor ihren Ohren vorgelesen hat, sagt das Volk, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Nun, es klingt super. Es klingt erstmal sehr positiv. Sehen wir das aber bitte mal im Kontext, was danach alles passierte. Und wenn wir das sehen, müssen wir hier an dieser Stelle sagen, eine totale Selbstüberschätzung. Da ist ein Volk, das eine Meinung von sich hat, die der Realität überhaupt nicht entspricht. Wir werden alles tun, und was taten sie? Nur wenige Wochen später, Mose ist noch auf dem Berg, da schickt Gott ihn herunter und sagt, geh herunter, mein Volk ist abgewichen. Mose kommt unten an, sie haben sich ein goldenes Kalb gegossen, tanzen um das Kalb, um diesen Götzen und schreien und singen, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Was für eine Katastrophe. Wenige Wochen vorher, wir werden alles tun, was Gott gesagt hat. Eine maßlose Selbstüberschätzung. So ähnlich kommt es mir bei diesem Mann vor. Einige Jahrzehnte später, Josua führt das Volk ins Land Kanaan. Gott spricht mit ihm, ermutigt ihn. Josua stellt das Volk vor die Wahl und sagt, dient entweder Gott oder ihr dient den Götzen. Aber bitte entweder oder. Ich und meine Familie, wir werden Gott dienen. Da sagt das Volk darauf, es sei fern von uns, den Herrn zu verlassen und anderen Göttern zu dienen. Sie begründen das mit dem, was Gott getan hat. Und dann kommt in Josua 24, Vers 19 ein ganz wichtiger Satz. Josua sagt zum Volk, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, Punkt. Denn er ist ein heiliger Gott, er ist ein eifersüchtiger Gott, er wird euer Vergehen und eure Sünde nicht vergeben. Mit anderen Worten, eure Oberflächlichkeit, die ihr so an den Tag legt, das geht gar nicht. Gott könnt ihr nur dienen, wenn euer Herz komplett verändert ist und in diesem Zustand, wie ihr seid, ihr könnt Gott nicht dienen und Gott wird seine Augen nicht verschließen vor eurer Sünde. Mit anderen Worten, so mein Eindruck, wollte Josua ihnen sagen, demütigt euch vor dem lebendigen Gott, damit er euch Gnade schenke und damit ihr dann tatsächlich mit ihm und für ihn leben könnt. Ihr selber könnt das nicht. Das, was der heilige Gott fordert, können wir nicht erfüllen. Noch nicht einmal im Ansatz. Das muss uns klar sein. Auch heute, auch uns. Josua warnt hier das Volk sehr eindrücklich vor zu schnellen und selbstsicheren Versprechen. Die Nachfolge des Herrn Jesus beginnt und sie fordert fortwährend unsere Selbstaufgabe. Mit Selbstverwirklichung hat Nachfolge Jesu überhaupt nichts zu tun. Und so sehe ich diesen Mann jetzt gerade vor mir. Er dachte, naja, so eine neue Bewegung da um den Jesus von Nazareth herum könnte ja vielleicht noch jemand wie mich gebrauchen. Nicht? Ich bin ja schließlich jemand und da kann ich schon was dazu beitragen. Und dann kommt seine begeisterte, aber sehr oberflächliche Aussage, sein Angebot an den Herrn, ich will dir folgen. Aber der Herr Jesus holt ihn zurück. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, die über Nachfolge, über richtige, über echte, über Herzensnachfolge spricht. Ich habe lange überlegt und ich habe mich entschieden, einen Text mit dazu zu nehmen, der wichtige Aspekte der Nachfolge uns mitteilt. Und das ist Matthäus Kapitel 11. Matthäus Kapitel 11, die Verse 28 und 30, sehr bekannte Verse, Ihr werdet sie natürlich sofort wiedererkennen. Ich lese mal: Kommt her zu mir, sagt Jesus, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. An der Stelle die Bitte an die Technik, die nächste Folie mal einzublenden. Dieser Begriff Joch ist ja nun vielen heute nicht mehr geläufig. Wie ihr hier auf dem Bild sehen könnt, übrigens, das, was hier abgebildet ist, ist von Gott im Alten Testament verboten worden. Das Volk Israel durfte nicht beim Pflügen ein Rind und einen Esel unter ein Joch spannen. Es ist also jetzt kein gutes Beispiel, aber das Joch ist, glaube ich, gut sichtbar. Dieses Joch verband fest zwei, in dem Fall Tiere, die pflügen sollten. Also das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ihr könnt euch vorstellen, wenn da zwei Rinder jetzt drunter stünden oder zwei Ochsen. Zurück zu dieser Stelle in Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Liebe Freunde, Nachfolger Jesu Christi sind immer Menschen, die vorher sich selbst als mühselig und beladen erkannt haben. Geht nicht anders. Ein echter Herzensnachfolger Jesu Christi muss sich vorher als mühselig und beladen erkannt haben. Denn Jesus ruft genau diese Menschen zu sich. Er ruft nicht den Gesetzeslehrer: Komm zu mir, Gesetzeslehrer, der du von dir selbst eingebildet bist und viel kannst. Jesus ruft Menschen, die kaputt sind. In Matthäus 5, Vers 3 sagt Jesus: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Nachfolger Jesu Christi haben erkannt: Ich selber bin geistlich arm. Ich bin mühselig und beladen. Ich bin fertig mit der Welt. Ich brauche Hilfe. Und dann kommt das Angebot des Herrn Jesus und dann nimmt Jesus diesen Menschen an. Nachfolger Jesu sind nicht die Macker dieser Welt, die von sich Eingebildeten. Es sind eher die Matten dieser Welt. Warum? Weil sie auf Gottes Gnade hoffen und darauf bauen. Nachfolger Jesu Christi verlassen ihr altes Joch, denn dadurch wurden sie zu Mühseligen und Beladenen, und sie stellen sich bewusst unter das Joch des Herrn Jesus. Und dann gehen sie mit ihm in einer Spur, denn genau das sagt das Joch aus. Also wenn da zwei Rinder, zwei Ochsen unter einem Joch stehen, dann gehen sie nicht zwei verschiedene Wege. Sie gehen in einer Spur. Geht nicht anders. Das Joch ist so fest, es verbindet sie so starr, da gibt's keine Variierungsmöglichkeiten. Sie laufen in einer Spur. Das ist die Idee, sonst funktioniert das Ackern nicht. Jesus Christus gebraucht dieses Beispiel in Matthäus 11, um uns Folgendes zu sagen: Nur wer sich als mühselig und matt erkannt hat, den kann ich als Nachfolger gebrauchen. Bitte kommt zu mir. Alle anderen, die Selbsteingebildeten, die glauben, selbst die Welt retten zu können und sich selbst, die kann der Jesus nicht gebrauchen. Und wenn sie dann gehört haben, diese Mühseligen und Beladenen, diese geistlich Armen, wenn sie gehört haben, wie Jesus sie ruft, und sie kommen und sie lassen sich von ihm reinigen, sie lassen sich von ihm erneuern in ihrem Innersten, dann nimmt er sie unter sein Joch. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ein anderes Bild, eine andere Aussage für Jüngerschaft, für Nachfolge. Wisst ihr, Nachfolge Jesu Christi ist nur in fester, totaler Verbindung mit ihm möglich. Anders geht's nicht. Das sagte er hier selbst. Ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn das brauchen diese mühseligen und Beladenen. Denn sie sind erledigt, sie sind fertig, sie sind innerlich kapituliert. Jesus gibt ihnen Ruhe für die Seele und gleichzeitig oder direkt danach stellt er sie unter sein eigenes Joch, welches sanft ist und die Last ist leicht. Nachfolger Jesu Christi gehen mit ihm unter seinem Joch, fest verbunden mit ihm, in einer Spur und er zieht sie mit. Das ist das, was mich so tröstet. Unter dem Joch des Herrn Jesus zu gehen, bedeutet, mich von ihm ziehen zu lassen. Ich stelle mir vor, das eine Tier ist vielleicht etwas erkrankt, hat irgendein Problem. Der andere, übermächtige Ochse daneben, der zieht alles mit. Schlechtes Beispiel, nicht? Der Herr Jesus hat meine Last getragen, er trägt sie täglich und er wird sie tragen, bis ich ankomme. Unter seinem Joch zu gehen, bedeutet, fest an ihm zu sein und in seiner Spur zu bleiben. Das ist so entscheidend in unserer Nachfolge. Wisst ihr, was auch ganz wichtig ist? Nachfolger des Herrn Jesus übernehmen nach und nach sein Wesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du über Nachfolge nachdenkst. Ich hatte früher so die Idee, Nachfolger Jesu zu sein, bedeutet, ihn möglichst zu kopieren. Also die Kanaansprache zu lernen, nicht? Das ist ja so unter Christen manchmal ganz in. Aber ich habe zusehends den Eindruck, darum geht es gar nicht in erster Linie. Es geht tatsächlich um das Wesen des Herrn Jesus, was uns innerlich ausmachen muss. Lesen wir in Philipper 2, Abvers 5. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts. Wörtlich steht dort, er hat sich ausgeschüttet. Ja, mache ich jetzt nicht mit dem Glas hier. Bis zum letzten Tropfen. Er hat sich selbst zu nichts gemacht, nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Liebe Geschwister, meine lieben Freunde, die uns zugeschaltet sind, wenn ich diesen Satz lese, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus war, ganz ehrlich, innerlich bricht in mir was zusammen. Wie bitte in aller Welt soll ich das schaffen? Jesus, der Vollkommene, der Heilige, wird mir hier vor Augen gestellt und mir wird gesagt, ich soll die gleiche Gesinnung haben. Wisst ihr, nicht an einem Tag mal etwas machen, was er gemacht hat, sondern innerlich in meinem Wesen ihm entsprechen. Wie bitte soll ich das schaffen? Ich kapituliere. Ich breche zusammen. Ich kann das nicht. Das schaffe ich niemals. Ich brauche buchstäblich himmlischen Beistand. Wisst ihr? Und das ist das Wunderbare am Evangelium. Jesus sagt uns nicht nur, was die Herausforderung ist, sondern er sagt uns auch, wie wir sie bestehen. Denn er selbst hat gesagt, ich sende euch meinen Tröster, den Beistand, und er wird euch alles lehren. Wisst ihr, genau darauf kommt es jetzt an. Wir als Nachfolger Jesu Christi müssen verstehen, dass wir mehr und mehr in sein Bild, in sein Wesen umgestaltet werden müssen. Und dabei geht es nicht um bestimmte einzelne Taten. Da geht es um das Herz, da geht es um unser Wesen, da geht es um unseren Charakter, um die, lasst es mich mal technisch sagen, um die Schaltzentrale tief in uns. Und wenn das stimmt, dann werden Früchte entstehen, dann wird das, was dadurch herauskommt, dem ähneln, dem gleich sein, was Jesus getan hat. Nicht immer genau technisch gleich, aber im Wesen wird es dem entsprechen. Was antwortet Jesus diesem Mann, der so eingebildet auf ihn zukam? Vers 58. Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Höhlen, die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. So war die Gesinnung des Herrn Jesus, so war sein Wesen und so äußerte sich das nach außen. Er war hier auf der Erde heimatlos, er war obdachlos. Er beanspruchte von dieser Welt hier nicht das Geringste. Er lebte und wirkte vollkommen losgelöst von dieser Welt. Er war auf das Reich Gottes fixiert und sein Reich war nicht von dieser Welt. Das war und das ist sein Wesen. Der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Vielleicht bist du auch versucht, Jesus an dieser Stelle zu bemitleiden. Der arme Jesus, der hatte keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegen sollte. Aber das musst du gar nicht. Ein Ausleger hat mal gesagt, Jesus braucht unser Bedauern gar nicht. Wir sollten uns eher bedauern, weil wir Häuser haben, die uns davon abhalten, ihm völlig zu folgen. Weil wir durch unser Hab und Gut oft so gebunden sind, dass unsere Nachfolge erst gar nicht zustande kommt oder dass es ständig hapert. Wir singen in einem Lied, ich hoffe, wir hören das nachher noch. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Wisst ihr, Nachfolge heißt, die bisherige Welt, meine bisherige Welt, hinter mir zu lassen. Und offensichtlich war das genau das Problem dieses Mannes. Denn von ihm hören wir dann gar nichts mehr. Übrigens von den anderen auch nicht. Wenn ihr weiterlesen wollt, wir sind ja dann heute mit Kapitel 9 durch. Kapitel 10 beginnt mit folgenden Worten. Nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie aus. Ganz interessant. Offensichtlich spielten diese drei keine Rolle mehr. Und auch dieser erste nicht, von dem wir jetzt gerade reden. Ein ernsthafter Nachfolger Jesu Christi hat keinen Anker in dieser Welt. Lass mich das anders formulieren, positiv. Ein ernsthafter Nachfolger Jesu Christi hat sein Herz im Himmel verankert. Und wenn es darauf ankommt, hält ihn hier nichts. Ich weiß, dieser Satz ist sehr herausfordernd, auch für mich selbst. Aber ich bitte doch sehr ernsthaft, das so mitzunehmen und darüber nachzudenken. Hast du dein Herz im Himmel verankert? Und wenn es darauf ankommt, hält dich hier nichts? Ich denke da an ein altes Glaubenslied. O mein Jesu, du bist's wert, dass man dich im Staube ehrt. Und dann kommt im Refrain: Von der Erde reiß mich los. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied kennt. In einer Gemeinde wurde dieses Lied gesungen, da kommt der Prediger auf die Kanzel und sagt, liebe Geschwister, wenn ihr das ernst gemeint habt, dann werden einige von euch die Arme verlieren. Wenn Gott euch von der Erde reißt, dann bleiben die Arme hier. Ihr krallt euch noch an vielen Dingen fest. Ja, wir lächeln, aber Der Herr fordert uns heraus, mit diesem Beispiel heute ernsthaft über echte Nachfolge nachzudenken. Und echte Nachfolge hat den Anker im Himmel. Ein Lied von Manfred Siebald. Ich zitiere: Wir haben es uns gut hier eingerichtet. Der Tisch, das Bett, die Stühle stehen. Der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet. Wir sitzen, alles zu besehen. Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht und beten laut: Herr, komm doch wieder, und denken leise: Jetzt noch nicht. Wie so häufig fordert er mit seinen Texten echt heraus. Und auch hier fordert es mich heraus. Das Volk Israel damals, wir haben uns nur kurz diese Beispiele angesehen, am Berg Sinai und später unter Josua. Das Volk Israel damals und wir heute, das möchte ich hier an dieser Stelle mal sehr eindeutig sagen, wir sind vollkommen auf die Gnade Gottes angewiesen. Liebe Freunde, liebe Geschwister, niemand von uns sollte sich einbilden, ich folge Jesus nach, weil ich ja so toll bin, weil ich das kann, oder ich habe diesen Ursprung, oder ich habe diesen, interessiert überhaupt gar nicht. Wir alle in der Nachfolge des Herrn sind vollkommen auf Gottes Gnade angewiesen. Und ich möchte es noch genauer machen. Beginnen wir mit dem Anfang. Um Christ zu werden, musst du deinen verlorenen Zustand erkennen. Bilde dir nicht ein und buche das nicht auf dein Konto. Das hat Gott in dir gewirkt. Als du dich als Sünder erkannt hast, deinen Zustand, der so verloren war, erkannt hast, da war das Gnade von Gott. Es war auch Gnade, als er dich zur Umkehr führte, als du darüber nachgedacht hast, das geht so nicht weiter, ich muss umkehren. Auch das war Gnade. Es war Gnade, dass Gott uns den Weg des Lebens gezeigt hat, uns auf Jesus Christus hingewiesen hat. Wisst ihr, was auch Gnade war? Der Glaube, den er in uns gewirkt hat. Bilde dir nicht ein, das ist deins. Gott hat uns den Glauben an Jesus Christus geschenkt. Es ist Gnade. Und dass wir zu Nachfolgern Jesu Christi wurden, dass wir unter dieses Joch mit ihm gehen durften, dass er uns damit drunter genommen hat, auch das ist Gnade. Und es ist auch Gnade, dass er uns auf diesem Weg erhält. Ich finde, es ist auch eine besondere Gnade, dass wir auf diesem Weg nicht einfach sinnlos daherlaufen, sondern dass wir ein Segen sein können. Und das ist auch Gnade. Und wisst ihr, wenn wir eines Tages ankommen, ich bin mir absolut sicher, vor dem Thron Gottes werden wir keinen finden, der da steht und so macht. Toller Kerl. Niemand wird dort ankommen und eingebildet tun, weil er irgendwas selbst geschafft hätte. Es ist und bleibt Gnade, wenn wir am Ziel ankommen. Wisst ihr, und das alles schließt eine echte Nachfolge dieses Mannes total aus. Sein Satz begann mit Ich und er hörte auf mit Herr. Er war eingebildet. Sorry, aber er taugte nicht. Deshalb taucht er auch nicht wieder auf. Das Wort Gottes erinnert uns, Kinder Gottes, heute und jetzt an unser Losgelöstsein von dieser Welt und an unsere Verbindung unter dem Joch mit Jesus Christus. Und es erinnert uns an die Herrlichkeit, die wir bei dem Herrn haben. Wenn du ernsthaft dem Herrn Jesus nachfolgen willst, das wollte der Herr diesem Mann auch sagen, wenn du mir ernsthaft nachfolgen willst, dann muss dir eins klar sein, du wirst in dieser Welt eher verlieren, wahrscheinlich viel verlieren, als gewinnen. Möglicherweise hat er sich eingebildet, dass er irgendetwas dazu gewinnt. Jesus musste ihm sagen, nee, schau auf mich. Ich habe noch nicht mal einen Platz, wo ich mein Haupt hinlege. Ich habe alles hier in dieser Welt verloren oder darauf verzichtet zugunsten des Reiches Gottes. Ist dir das klar? Matthäus 19, 29. Und ein jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen wird, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben. Nachfolge Jesu Christi bedeutet in dieser Welt Verleugnung des eigenen, die eigene Welt hinter sich zu lassen, mit Christus zu begraben, das eigene Ich muss verschwinden, und dann gewinnen wir unbeschreibliches, ewiges Leben, aber auch schon Segen auf dem Weg der Nachfolge. Ich denke da an eine Situation. Ich war gerade fest eingestellt in einem Bauunternehmen. Meine Frau und ich, wir hatten schon 3 Kinder, haben gerade angefangen zu bauen. Plötzlich konfrontiert mich mein Chef. Ich solle Dokumente unterschreiben, von denen ich weiß, dass sie gefälscht sind. Ich habe ihm gesagt, nein, das mache ich nicht. Er ließ mir eine Nacht. Ich habe drüber geschlafen. Nächsten Morgen stand ich wieder in seinem Büro. Er fragte mich nochmal, machen Sie das? Ich habe gesagt, nein. Dann habe ich keine Arbeit mehr für Sie. Wie trennen wir uns am besten und schnellsten? Ich war eine halbe Stunde später auf der Straße, habe meine Arbeit verloren. Wir hatten einen Bauvertrag unterschrieben, hatten unsere 3 Kinder. Liebe Geschwister, ich sage euch eins, das war mit der schwärzeste Tag meines Lebens, so als Mensch, als Mann, als Vater, als Ehemann. Aber was Gott dann daraus gemacht hat, ich könnte euch jetzt viel erzählen, ich mache es heute nicht, sonst überziehe ich wieder. Ich will euch nur eins sagen, Gott hat Wunderbares daraus gemacht. Da wurde ein großer Segen raus. Nein, ich habe nicht darauf spekuliert in dem Moment. Es war nur mein Herz oder es war Gottes Geist in mir, der mich vor diesem Schritt bewahrte. Und ich bin Gott so sehr dankbar dafür. Schauen wir weiter. Ab Vers 59. Er aber sprach zu einem anderen. Jesus Christus spricht einen anderen Mann an. Folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Jesus spricht Menschen persönlich an. Wisst ihr, das ist die frohe Botschaft. Das hat mich wirklich beflügelt. Bei allen Negativbeispielen, die wir jetzt hier finden, finden wir doch im Kern etwas sehr, sehr, sehr Positives, etwas sehr Wichtiges. Jesus spricht Menschen persönlich an und er macht es heute noch. Gott hat es im Alten Testament schon gemacht. Beispiel Abraham, nicht? Er spricht ihn mit Namen an, ruft ihn. Hier spricht Jesus persönlich einen Mann an, der wohl augenscheinlich da in der Nähe war. Und das führt uns zu einer ganz, ganz wichtigen Aussage, oder das ist die Aussage, Gott ist kein toter und schweigender Götze. Gott spricht zu uns Menschen, er ist ein mitteilender Gott. Er hat es im Alten Testament gemacht und er spricht im Neuen Testament und er spricht heute zu uns Menschen. Hebräer 1, Verse 1 und 2, eine ganz wunderbare Aussage hier. Gott hat vielfältig auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet durch den Sohn. Hier spricht er durch seinen Sohn ganz konkret zu einem Mann und sagt, folge mir nach. Wie wunderbar, dass Gott heute noch spricht. Ich möchte hinzufügen, sonst wären wir verloren. Jesus hat selbst gesagt in Matthäus 4, nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jeglichem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Nehmen wir das bitte wörtlich. Wir würden verloren gehen, wir würden zu Ende kommen, wir wären fertig, wenn Gott nicht mehr reden würde. Ich habe ein Beispiel gelesen, irgendwo an einer Uni in England macht ein Professor eine Umfrage, gibt den Studenten eine Aufgabe. Sie sollen bitte sich daheim hinsetzen und aufschreiben, was in ihren Augen so die großen Katastrophen der Welt sind oder wären. Nun, die Studenten kommen am Folgetag und bringen ihre Zettel mit. Er schaut sich die Zettel an und findet häufig Aussagen wie Krieg oder sogar Atomkrieg und viele andere schreckliche Dinge. Ein Zettel fällt ihm auf. Den legt er ganz oben drauf und liest vor. Die ganz große Menschheitskatastrophe wäre es, wenn Gott nicht mehr zu uns Menschen reden würde. Offensichtlich war ein Student dabei, der wiedergeborener Christ ist und erkannt hat, das wäre die Katastrophe, die Mutter aller Katastrophen. Wenn Gott nicht mehr spricht, dann sind wir Menschen verloren, im wahren Sinne des Wortes. Wunderbar, dass Gott heute noch spricht und damals Jesus zu diesem Mann sprach. Vielleicht sitzt du jetzt hier und hast Momente vor Augen oder in deinem Herzen, wo du genau nachvollziehst, was ich jetzt meine. Wenn Gott spricht und du in deiner Seele Frieden findest, satt wirst, zur Ruhe kommst, weil du genau verstehst, das hat Gott jetzt mir gesagt. Eine wunderbare Sache, ein wunderbarer Moment, wenn wir Menschen erkennen dürfen, Gott hat mich gemeint, er hat zu mir gesprochen, mein Herz kommt zur Ruhe, mein Herz findet Frieden, ich werde innerlich satt. Es ist Gottes Menschenfreundlichkeit und Gnade, dass wir das heute noch haben, dass Gott heute noch spricht. Und an der Stelle wirklich ein ernst gemeinter Wunsch, dass in deinem Leben genau das passiert, dass du ganz persönlich in der Stille, mit der Bibel in der Hand oder wie auch immer Gott zu dir dann spricht. Er hat auch andere Möglichkeiten, aber in der Regel durch sein Wort, dass du dann erkennst, das sagt er gerade mir. Ich denke an eine Situation, es liegt jetzt knapp 10 Jahre zurück. Ich war erschöpft im Dienst durch viele andere Aufgaben im Beruf und was sonst noch kam. Und ich habe zu Gott gebetet und hatte irgendwie den Eindruck, über einen längeren Zeitraum, mein Gebet geht nur an die Decke. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das hat mich so innerlich zermürbt. Da sind wir auf einem Wochenende, einer Freizeit für Älteste. Nach dem Vortrag gehe ich raus in den Wald. Und wisst ihr, ich habe tatsächlich zu Gott geschrien. Das war nicht ein einfaches Gebet, sondern es war ein Schrei. Nicht nur vernehmlich, sondern wirklich aus meinem Herzen. Und mein Wunsch war es, dass Gott mir antwortet. Dass Gott zu mir spricht. Im Wald passiert gar nichts. Ich gehe wieder zurück, komme in das Freizeitheim herein, muss eine Etage hoch zum Zimmer, laufe den Gang entlang, so ein schmaler Gang, und plötzlich sehe ich, wie eine der Ehefrauen eines der Ältesten, der dabei war, mit einem Baby auf dem Arm aus der Tür rauskommt, mir entgegenläuft. Ich denke mir nichts dabei, so 2-3 Schritte vor mir, bricht Alexandra plötzlich zusammen, vor meinen Augen. So als ob alle Kräfte sie verlassen, sie bricht zusammen mit dem Baby auf dem Arm. Ich habe nur einen Gedanken, ich muss das Baby irgendwie halten. Ich springe also bei, erwische das Baby gerade noch so, bevor sie auf dem Boden landet. Es dauert einen Moment, sie richtet sich wieder auf, nimmt das Baby, geht weiter. Ich gehe auf dem Zimmer und plötzlich spricht der Herr zu mir. Wenn du fällst, dann bin ich da. Ich halte dich. Liebe Geschwister, ich habe immer noch Gänsehaut. Ich weiß, der Herr hat zu mir gesprochen. Das Merkwürdige war, ich bin dann runter, habe Alexandra gesucht, habe sie gefragt, du, wie geht's dir? Sie sagt, alles okay. Da war nichts. Gott hat die Situation genutzt, um mir eine Lektion zu erteilen. Und die sitzt. Ich will nicht sagen, dass ich danach plötzlich alles perfekt gemacht habe. So gar nicht, überhaupt nicht. Aber der Herr hat mir eindrücklich bestätigt, das, was er in seinem Wort immer wieder sagt. Ich bin da, wenn du nicht mehr kannst. Also, Gott spricht, eine wunderbare Botschaft, dafür sollten wir sehr, sehr dankbar sein. Dieser Mann, den der Herr Jesus hier anspricht, auch so ein Kandidat, ja, also schaut mal, was er sagt. Der aber sprach: Herr, erlaube mir vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Manche Übersetzungen sagen: Herr, erlaube mir zuerst. Ich habe den Eindruck, dass Herr und das Ich zuerst ist ein schon im Grunde ein Widerspruch. Entweder sagst du: Herr, und dann machst du, was der Herr sagt, oder du sagst: Ich zuerst, dann sage aber bitte nicht Herr. Das passt nicht. Jesus sagt in Lukas 6, 46, was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Genau diese Situation. Der Herr Jesus ruft in die Nachfolge, er sagt: Ja, ich zuerst. Ich habe noch andere Pläne. Schwierig. Vielleicht hilft euch folgendes Beispiel. Da ist ein junger Mann, ein junger Ehemann, der ist noch total verliebt in seine Frau. Täglich kommt er um die Ecke und sagt ihr das, ja, meine Liebste und so. Tolle Sache, ja, junge Männer, macht das ruhig. Das Problem war nur, irgendwann kommt sie und sagt: Lieber Mann, seit gestern läuft die Waschmaschine nicht. Kannst du bitte mal gucken? Er überhört geschickt. Kurz Zeit später ist sie wieder die Allerliebste und toll. Das dauert 3 Tage. Irgendwann sagt die Frau: Stopp. Entweder du kümmerst dich jetzt um die Waschmaschine oder du hörst auf mit diesem Zeug. Das kann ich nicht hören. Merken wir? Wenn wir Herr zu Jesus sagen, dann erwartet er, dass wir das, was er sagt, ernst nehmen und darauf eingehen und es umsetzen. Die Aussage dieses Mannes: Erlaube mir hinzugehen und meinen Vater begraben, muss nicht heißen, dass der Vater schon tot war. Vielleicht hast du das auch so häufig gelesen, so, ja, der Vater ist schon tot und der Mann will jetzt eingehen und ihn begraben. Erkennen wir so aus dem Zusammenhang nicht. Es kann also durchaus gewesen sein, dass der Mann meinte, wahrscheinlich ist es sogar, warte bitte, oder ich will warten, bis mein Vater gestorben ist, bis ich mein Erbe angenommen habe, und dann komme ich und folge dir nach. Also ein Lebensplan, der schon steht. Jesus antwortet: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Ich habe den Eindruck, Jesus will sagen, die geistlich Toten in dieser Welt, oder lass die geistlich Toten in dieser Welt sich um weltliche Dinge kümmern und auch die leiblich Toten begraben, aber du hast eine größere, eine höhere, eine wichtigere Aufgabe. Du sollst das Reich Gottes verkünden. Ich denke da an ein Ehepaar, das zum Glauben kam. Wir haben sie zur Taufe vorbereitet, trafen uns wöchentlich, eine Zeit lang vor der Taufe. Beim letzten Treffen, ich glaube 2 Tage vor der Taufe war das, kommt dieses Ehepaar total geknickt und niedergeschlagen, die Frau weint, sitzen also da. Irgendwann bricht es aus ihnen heraus. Sie haben ein echtes Problem. Die Mutter des Bruders wohnte bei ihnen im Haushalt, war eine Lutheranerin, also evangelisch, hat ihre Kinder evangelisch getauft und hatte sowieso ein großes Problem, dass ihr Sohn jetzt als Erwachsener sich noch mal taufen lassen wollte. Und jetzt passiert zu allem Überfluss Folgendes. Ihre Schwester, also die Schwester von der Mutter, ist gestorben. Und was glaubt ihr? Die Beerdigung ist exakt auf den Tauftag angesetzt. Und wenn sie jetzt nicht zur Beerdigung gehen, dann gibt es die ganz große Katastrophe in der Familie. Sie sitzen also da und weinen. Wir beten zusammen und warten in der Stille, was wird der Herr sagen. Plötzlich passiert es. Das passierte wirklich. Ich sehe noch, wie das Gesicht des Bruders heller wird, so als ob gerade so die Antwort gekommen ist, und dann bricht es aus ihm heraus. Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Er zitiert diesen Vers und fügt hinzu, wir werden uns taufen lassen. Gott fügte es dann so, dass die Beerdigung verschoben wurde, einen Tag darauf. Aber seine Entscheidung im Herzen war vorher gefallen. Er war bereit oder sie waren bereit zu folgen, trotz dieser unwahrscheinlichen Spannung in der Familie. Und Gott hat es gesegnet. Später ist auch die Mama zum Glauben gekommen übrigens. Bevor sie starb, hat sie noch zum Herrn gefunden. Wir haben sie in die Ewigkeit als Schwester praktisch hinübergeleiten können. Und der letzte potenzielle Nachfolger, ab Vers 61. Es sprach aber auch ein anderer, ich will dir nachfolgen, Herr, vorher erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Bitte jetzt die nächste Folie mal einzublenden. Jetzt habt ihr die Viecher lang genug vor sich gehabt. Hier ein Beispiel, ein typisches Bild für das Ackern, wie das früher üblich war. Ich habe meinen Großvater noch ähnlich ackern sehen, nicht wie er da am Pflug stand und vorne von einem Tier gezogen, dann Furche für Furche gezogen hat. Dieser Mann, noch ein Mann, der mit Ich beginnt. Ich will dir nachfolgen, Herr, vorher erlaube mir aber. Wisst ihr, ich mache es kurz. Nachfolge Jesu Christi zu eigenen menschlichen Bedingungen ist nicht möglich. Entweder wir folgen zu den Bedingungen des Herrn Jesus oder es wird nichts. Es hört sich möglicherweise hart an, ist aber so. Entweder wir folgen zu den Bedingungen des Herrn Jesus oder es wird nicht zur Nachfolge kommen. Und der Mann hier hatte auch so seine Bedingungen. Jesus will sagen, folge mir nach, oder anders, wenn du meinen Ruf zur Nachfolge gehört hast, dann will ich, dass das über allem anderen steht. Das ist notwendig, das geht nicht anders. Auch dann, wenn es um enge Familienangelegenheiten geht. Mein Vater Martin war ein junger Mann, als er zum Glauben kam. Eine ähnliche Geschichte, die Eltern lutherisch. Irgendwann kommt er und erzählt seinen Eltern, ich bin zum Glauben an Jesus gekommen, ich will mich taufen lassen. Der Vater explodiert, sagt, wenn du das machst, dann bist du nicht mehr mein Sohn. Ich schmeiß dich raus. Du bist dann obdachlos. Und noch mehr, ich komme dann zur Taufe und ich werde mit Steinen nach den Ältesten werfen, die dich taufen, und ich hole dich aus dem Wasser heraus. Er tobte. Was sollte er tun? Nun, Gott sei Dank, er hat sich davor nicht einschüchtern lassen. Er wurde getauft, wurde zum Nachfolger des Herrn Jesus. Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Am Pflug zu arbeiten und dabei vergnügt durch die Weltgeschichte zu schauen, funktioniert nicht. Vielleicht ist das hier ein wenig erkennbar, wie er da im Pflug oder am Pflug hängt. Jetzt stellt euch vor, er wäre da jemand, der so durch die Welt guckt. Kann nicht funktionieren. Der Pflug muss festgehalten werden, er muss tief in die Erde, damit die Furche gelingt. Vielleicht hilft euch ein aktuelles Beispiel. Ich bin sehr viel im Auto unterwegs. Und weil ich sehr viel fahre und ständig irgendwas passiert, bin ich oft ein wenig abgelenkt. Ist so meine Schwäche. Muss mich immer wieder dazu ermahnen, im Geschehen zu bleiben. Also stellt euch vor, ihr seid auf der Landstraße unterwegs, das Lenkrad in der Hand und ihr werdet ständig nach hinten schauen, was da so hinten los ist. Dafür gibt es Spiegel. Dieser Blick nach hinten, hat mir mein Fahrschullehrer schon gesagt, verursacht das hier. Ihr werdet unweigerlich im Graben landen. Das weiß jeder normal denkende Autofahrer. Deshalb tut er es nicht. Die Hand an den Flug zu legen und zurückzuschauen, das geht schief. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es wird keine Furche gelingen. Ich habe gelesen, dass auch heute noch in der Landwirtschaft das Pflügen zu der Königsdisziplin gehört. So nennt man es. Also eine unwahrscheinlich wichtige Aufgabe. Und das hilft mir zu verstehen, was der Herr Jesus hier sagen will. Eine unwahrscheinlich wichtige Aufgabe tut der, der in eine echte Nachfolge des Herrn kommt. Er sorgt dafür, dass Aussaat und Ernte im Reiche Gottes möglich ist. Jesus ruft Menschen in die Nachfolge nicht, um sie in ihrem alten Wesen zu bestätigen, sondern um sie neu zu machen, um sie zu reinigen, sie unter sein Joch zu nehmen und gemeinsam mit ihnen Furche für Furche zu ziehen. Ja, die Furchen werden unterschiedlich ausfallen, je nach konkretem Dienst, den du tust. Aber das Ziel ist immer das gleiche. Gottes Wort muss hinein, es muss guten Boden finden und es muss aufgehen, damit Ernte, damit Frucht für die Ewigkeit entsteht. Vermeintliche Nachfolger, das waren diese drei heute, leider, die am Start stehen und denken, dass sie mit ihrem alten Wesen und mit ihrem alten Leben jetzt mit dem Herrn irgendwie dann mitgehen können, das wird nichts. Das wurde damals nichts und das wird auch heute nichts. Es sind Menschen, die offensichtlich noch unter ihrem eigenen oder genauer gesagt unter dem Joch Satans stehen und es noch nicht begriffen haben. Jesus will sie da herausholen. Jesus will dich da herausholen, wenn du noch nicht in seiner Nachfolge stehst. Er will dich unter sein Joch stellen und er will dich für das Reich Gottes nutzen, damit wunderbare Früchte, die ewigkeitsrelevant sind, entstehen. Ja, mit diesen drei Beispielen sagt uns Gottes Wort, wie Nachfolge Jesu nicht funktionieren kann. Und gleichzeitig öffnet uns dieser Text, wie es richtig gehen soll. Jemand hat mal gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Und das finde ich irgendwie jetzt hier wieder. Ja? Das waren Menschen, die gedacht haben, naja, so ein bisschen nebenbei, irgendwie laufe ich mit, funktioniert nicht. Deshalb blieben sie leider auf der Strecke. Ich fasse zusammen. Gott ist ein mitteilender Gott. Und dafür dürfen wir von Herzen heute danken, dass er heute noch spricht, persönlich spricht. Und du darfst ihn auch bitten, dass er persönlich zu dir spricht und dass das bei dir ankommt. Jesus Christus ruft auch heute noch Menschen in die Nachfolge. Eine wunderbare Botschaft. Das Evangelium ist heute noch gültig. Wenn er dich ruft, dann bitte antworte ihm und jetzt kommt es, gib ihm dein Herz, damit er dich neu machen kann und damit echte Nachfolge möglich ist. Nachfolge Jesu Christi hat nichts mit Selbstverwirklichung zu tun. Wir alle, jeder Nachfolger, ist auf die Gnade Gottes angewiesen. Und ich hoffe so sehr, dass das heute angekommen ist. Wer Jesus Christus folgen will, muss es zu seinen Bedingungen machen. Und wisst ihr, diese sind wunderbar. Seine Bedingungen sind die besten. Und vor allen Dingen, er führt zu einem wunderbaren Ziel. Möge Gott euch alle segnen im Nachdenken über dieses Wort. Amen.